Ja, kennen Sie solche Filme? Das Internet ist voll von diesen Filmen inzwischen. Und vielleicht, als ich das vorhin gezeigt hatte, Philipp sagte, oh, nicht schon wieder, das muss ich mir 5-mal in der Woche anhören. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Der Film stammt von einem Zukunftsforscher, Gerd Leonhard. Ich wusste gar nicht, dass es den Berufszweig Zukunftsforscher gibt, aber anscheinend gibt es das, also für die Jugend. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, wir leben heute in einem großen Umbruch. Ökonomen sagen, es ist der größte Umbruch seit Einführung der Elektrizität Ende des 19. Jahrhunderts. Die digitale Transformation. Wir haben es gehört, Digitalisierung und Automatisierung sind die Schlüsselwörter oder die Zauberwörter in der jetzigen Zeit. Ich selbst in meiner Arbeit beschäftige mich ganz intensiv damit, wie wir Bauteile, die wir heute noch konstruieren lassen, durch Experten, durch Berechner, machen zukünftig alles Computer. Wir bereiten gerade alles darauf vor, dass man zukünftig alles automatisiert berechnen und konstruieren lassen kann. Das heißt, alles das, was heute sequenziell passierte, wird zukünftig parallel passieren. Letztes Jahr hat Google den ersten Quantencomputer vorgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Quantencomputer sind ganz neue Computertechnologien. Und auch wenn dieser Rechner nur ganz spezielle Sachen sehr, sehr schnell rechnen kann, zeigt es doch das Potenzial auf. Das, was wir heute, wo wir heute Jahre, Jahrzehnte brauchen, wird zukünftig in Sekunden gehen. Quantencomputer. Ganze Berufszweige werden sich radikal verändern. Und das betrifft uns. Es ist eine Riesenchance. Aber vielleicht geht es Ihnen auch ein bisschen wie diesem Mann hier, dass Sie das Gefühl haben, Sie werden in dieses Ganze, diese digitale Welt hineingesogen wie in ein schwarzes Loch. Künstliche Intelligenz kommt dazu. Das wird ja immer sehr mystifiziert, künstliche Intelligenz, was das ist. Die Filme sind ja voll davon. Sie arbeiten heute wahrscheinlich schon alle mit künstlicher Intelligenz. Ich weiß nicht, ob Sie das Programm Siri kennen. Siri ist eine App, die kann man sich runterladen aufs Handy. Und Sie kennen Siri, können Sie Fragen stellen. Und mit jeder Frage, die Sie Siri stellen, wird Siri intelligenter. Weil Siri kann Antworten kombinieren, kann Fragen nach Wahrscheinlichkeiten sortieren und Informationen sammeln. Das ist künstliche Intelligenz. Das autonome Fahren wird kommen. In 2 bis 3 Jahren wird das ganz massiv zu uns kommen. Und autonomes Fahren ist ohne künstliche Intelligenz überhaupt nicht denkbar. Das wird ganz massiv kommen. Wissenschaftler sagen, alle 5 bis 10 Jahre verdoppelt sich das Wissen auf unserer Erde. Ich habe das hier mal dargestellt. Das heißt, das Wissen steigt nicht linear, sondern es steigt exponentiell an. Das haben wir in der Vergangenheit noch nicht so gemerkt, aber jetzt mit dem ganzen Thema Vernetzung, dass wir viel enger zusammenarbeiten können, wird das Ganze offensichtlich. Und natürlich ergeben sich dadurch Riesenpotenziale, aber auch Gefahren. Denn wir stehen gleich vor dem nächsten Dilemma. Weil unser Handeln, unser Denken passiert nicht exponentiell, sondern wir schauen in die Vergangenheit, was ist denn da passiert und leiten daraus die Zukunft an. Ich habe das mal mit der blauen Linie dargestellt. Und wir merken immer mehr, irgendwie passt das, was wir denken, was wir handeln, nicht mehr mit dem zusammen, was in der Welt passiert. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff VUCA kennen. VUCA hat sich so in der Wirtschaft so ein bisschen durchgesetzt. VUCA beschreibt so ein bisschen, was gerade unsere Umwelt, was in unserer Umwelt passiert. Das V steht für Volatility, Unbeständigkeit. Früher kannte man das nur aus den Aktienmärkten. Da wusste man, die Aktienkurse, die zappeln hin und her, war bekannt, war für die meisten wahrscheinlich uninteressant, weil wir nicht so viel mit Aktien zu tun haben. Heute betrifft das die komplette Wirtschaft. Unser komplettes Denken und Handeln. Ökonomen sagen, die Wirtschaft heute ist nicht mehr voraussagbar, ist nicht mehr berechenbar. Es sind zu viele Faktoren, die da mit reinspielen, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Es gibt keine verlässliche Prognose mehr. Was heute noch gut und richtig war, kann morgen schon uninteressant, ja vielleicht sogar ungewollt sein. U steht für Uncertainty, Unsicherheit. Wenn ich nicht mehr weiß, was in der Zukunft passiert, dann passiert natürlich, dass ich unsicher werde. Dazu kommen, dass die ganzen Informationen, die wir bekommen, die wir nicht mehr wissen, ob die stimmen oder nicht. Der Begriff Fake News hat sich ja eingebürgert oder alternative Fakten sind heute ganz präsent. Was kann ich noch glauben? Es gibt inzwischen ganze Programme, sogenannte Bots, die im Internet arbeiten und bestimmte Meinungen dort reinspielen. Das kommt gar nicht von uns Menschen, sondern das wird ganz gezielt lanciert in die Netze reingespielt und wir denken, das ist die Meinung der Mehrheit. Damit kann man Wahlen beeinflussen. Und ich staune immer wieder über Umfragen, was da für Ergebnisse rauskommen, die so gar nicht zu meinem Weltbild passen. Und ich denke dann immer, bin ich der Geisterfahrer oder sind es die anderen? Oder vielleicht stimmt das auch alles gar nicht, was da steht. Das erzeugt Unsicherheit. C steht für Complexity. Ich denke, mit dem Thema kommt jeder in Berührung. Ich bringe es mal an einem einfachen Beispiel. Autos mussten früher fahren können, lenken, bremsen. Und das Qualitätskriterium war, sie mussten lange halten. Heute muss ein Auto viel mehr. Es muss mit der Umwelt interagieren können. Es muss höchst effizient sein. Es darf nichts verbrauchen. Dazu muss es aerodynamisch geformt sein. Es darf nichts wiegen, aber sexy soll es auch aussehen, weil sonst kauft es niemand. Und innen drin möchte ich eine Wohnzimmeratmosphäre haben. Und ich möchte alles digitalisiert haben. Ich möchte mit allen Medien nutzen können, die ich zur Verfügung habe. Ja, und dann sind es da noch die diversen Gesetze und die Verbraucherschutzanforderungen, die jedes Jahr steigen und die Gesetzgeber sagen, wir haben die schärfsten Gesetze. Schwierig. Und kosten so ein Auto auch nichts mehr. Ich denke, wenn man Carl Benz damals die Anforderungen gegeben hätte, die wir heute haben, hätte es wahrscheinlich das Automobil nie gegeben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich denke, jeder in seinem Berufszweig wird das erleben, dass die Komplexität enorm zunimmt. Und man sich fragt, wie soll ich das alles noch beherrschen? Wie reagiert die Wirtschaft daraus? Man hat begriffen, dass es nicht mehr darum geht, immer schneller zu arbeiten. Das war früher, das war im 19., 20. Jahrhundert, Prozesse zu optimieren. Da hieß es, halte dein System störungsfrei, such dir die besten Experten und dann kriegst du die besten Ergebnisse. Heute komplett anders. Heute heißt es, bring gezielt Störungen in dein System, weil das erhöht die Kreativität. Arbeite an allem gleichzeitig, weil das bringt dir das Optimum. Extreme Herausforderung an uns. Wie sollen wir damit arbeiten? Ich weiß nicht, vielleicht arbeiten Sie ja schon in agilen Teams, in Scrum-Teams oder in Sprints und arbeiten ganz schnell Themen aus. Das stellt alles bei uns um. Und A, schwieriges Wort, Ambiguity, Mehrdeutigkeit. Wir kriegen so viele Informationen, von denen wir nicht mehr wissen, welche davon ist relevant, welche nicht, welche ist für uns wichtig, welche ist unwichtig. Und zum Teil kann das katastrophale Auswirkungen haben. Ich bringe nochmal ein Beispiel. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich noch die Firma Kodak. Wer noch Filme gemacht hat, wer fotografiert hat, hat mit Kodak-Filmen fotografiert. Kodak gibt es heute nicht mehr. Warum? Was ist da passiert? Kodak entwickelte 1975 die allererste Digitalkamera. Haben sie gemacht. Dann haben sie festgestellt, wenn wir aber die Digitalkamera auf den Markt bringen, machen wir unser eigenes Geschäft kaputt. Nämlich mit den Filmen. Also haben sie die Digitalfotografie wieder eingestellt. Als Sony dann in den 80er Jahren auch eine Digitalkamera auf den Markt brachte, haben sie eine Gruppe gegründet, die sich damit beschäftigte, ist die Digitalfotografie wirklich etwas Wesentliches, etwas, was unser Geschäft kaputt machen kann. Und diese Gruppe kam mit dem Ergebnis raus, jawohl, das Unternehmen Kodak wird kaputt gehen, wenn sie sich nicht umstellen. Jetzt war das Blöde, dass genau zur gleichen Zeit die Nachfrage an analogen Filmen enorm anstieg. Jeder kaufte analoge Filme. Und Kodak, das Management, dann entschied, dann kann es mit der digitalen Fotografie auch nicht sein, wir investieren darin nichts. 1991 haben sie dann Insolvenz angemeldet und ein ganzes Unternehmen ging bankrott. Wegen mehrdeutigen Informationen. Ein anderes Diskussionsbeispiel, was gerade sehr bei uns ja auch diskutiert wird, für mich ist die Klimadiskussion. Es ist ja sehr schwer, da unvoreingenommen bei uns in der Gesellschaft darüber zu diskutieren. Da gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig, der nachweist, dass CO2 das Klimakillergas Nummer 1 ist. Und wir was tun müssen, damit CO2 verringert wird. Es gibt aber genauso viele Wissenschaftler oder eine große Wissenschaftsgruppe, die sagt, das stimmt überhaupt nicht. CO2 spielt nur eine untergeordnete Rolle. Und es gibt sogar Gebiete, da ist viel zu wenig CO2 da. Und deswegen haben wir mit Waldsterben zu kämpfen. Wem kann man jetzt glauben? Aber wir entscheiden jetzt auf die Basis dieser Informationen. Ganz schwierig. Mehrdeutigkeit. Ich habe Ihnen viel erzählt, was jetzt gerade so in der Welt passiert, und ich könnte weitermachen, was Wissenschaftler aus dem Weltall erwarten, was unserem Erdkern gerade tut, alles Horrorszenarien. Putin hat seine Hyperschallrakete entwickelt, die nicht mehr abschießbar ist. Kim Jong-un baut an Interkontinentalraketen und uns interessiert ihn überhaupt nicht, was die Welt dazu sagt. Und Experten sagen, dass Teheran spätestens in 5 Jahren die Atombombe haben wird. Und Teheran ja schon sagte, welches Land das erste Land sein wird, auf das sie die Atombombe schmeißen wollen. Das ist ihr Erzfeind Israel. Düstere Aussichten, oder? Vielleicht haben sie aber auch ganz andere Sorgen gerade und sagen, was da gerade draußen in der Welt passiert, das ist gar nicht das, was mich beschäftigt. Mich beschäftigt das Älterwerden. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Ich habe mit Krankheiten zu kämpfen. Ich halte die Symptome nicht mehr aus. Ich renne ständig zu Ärzten, die ihm aber nicht helfen. Das macht alles nicht besser. Vielleicht ist es die Schule oder die Ausbildung oder das Studium, wo wieder gesiebt wird. Und das alles stürzt auf uns ein und es wird immer schneller und schneller und schneller. Und man hat das Gefühl, man kommt nicht mehr mit. In einem Artikel habe ich gelesen, dass ein Mensch, der um 1900 lebte, ungefähr 400 Jahre leben müsste, um das zu erleben, was wir heute in 80 Jahren erleben. 400 Jahre. Meine Oma war noch ein Kind von Missionaren und wenn die nach Suriname, das liegt in Südamerika, reiste, dauerte das 6 Wochen, allein nur mit dem Schiff. Ich habe mal nachgeschaut, heute kann man von München nach Paramaribo in 13 Stunden fliegen. Ist man da. Es geht alles schneller. Ja, liebe Gemeinde, wir leben in turbulenten Zeiten. Die Welt dreht sich immer schneller und schneller und Ökonomen sagen, wer es nicht schafft, sich an die Geschwindigkeit der Umwelt anzupassen, wird aussterben. Das macht Angst. Und der Grund für die Angst ist nicht das, was da draußen passiert. Der Grund für die Angst ist, wir haben es nicht mehr im Griff. Es läuft alles aus dem Ruder. Oder zu Neudeutsch könnte man sagen, der GAU steht bevor, persönlich und gesellschaftlich. Ich weiß nicht, ob Sie die Situation so nachvollziehen können oder so ein bisschen, dass wir so ein bisschen zu schwarzmalerisch alles empfinden, was ich hier dargestellt habe. Ich kenne diese Situation sehr gut. Und die Frage für mich ist natürlich, und was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Ich meine, Burnout kann ja nicht das Ziel sein. Oder aussteigen ist auch keine Option. Was tue ich damit? Sie kennen sicher den Spruch, wenn ich nicht mehr weiter weiß, suche ich mir einen Arbeitskreis. Oder ich suche mir einen Coach. Der soll mir dann helfen, mit Situationen klarzukommen, die ich nicht mehr im Griff habe. Aus eigenen Kräften. Und das versuchen auch Coaches. Aber es kommt mir eben vor, wie die Geschichte vom Baron Münchhausen, der beschrieb, dass er mit seinem Pferd durch den Sumpf ritt und sie versanken und waren kurz vorm Ersaufen und der Münchhausen zog sich an seinem eigenen Haarschopf wieder aus dem Wasser. Sein Pferd. So kommt mir das ein bisschen vor. Ich will jetzt überhaupt nichts gegen Coaches sagen. Ich selber hatte einen Coach für meine Arbeit und das war unheimlich hilfreich, neue Sichtweisen zu bekommen. Neue Dinge neu zu beleuchten. Aber von einem Coach zu erwarten, dass er einem hilft, aus kritischen Situationen herauszukommen oder gar in kritische Situationen hineinzukommen, das wird nicht funktionieren. Menschen, die an ein höheres Wesen glauben, erlebe ich in Krisenzeiten oft als Ankläger. Sie sagen, Gott, du bist doch da, damit es mir gut geht. Wieso erlaubst du es, dass ich in solchem Chaos lebe? Ein Freund von mir sagte einmal zu mir, Arne, ich weiß ja, du bist Christ, ich will auch an diesen Gott glauben, ich spiele jetzt Lotto und wenn ich 1 Million gewinne, dann glaube ich auch an diesen Gott. Ich habe ihm gesagt, das wird nicht funktionieren. Er spielte dann Lotto, gewann überhaupt nichts und war tief enttäuscht. Was für ein Trugschluss. Aber wenn wir fragen, wie können wir Christen jetzt nun damit umgehen? Als ich die Predigt zum ersten Mal in meinem Kopf schrieb, dachte ich, ich muss Lösungsschema erarbeiten. Ich bin ja Ingenieur und Ingenieure denken immer in Lösungsschemen oder in Checklisten. Jeder Pilot hat Checklisten, macht man vorm Start, das macht man. Weil da hat man eine hohe Sicherheit, dass es alles nachher gut geht. Wäre doch klasse, wenn wir so ein Schema hätten, was wir rausziehen. Ich habe jetzt ein Problem, ich bin krank oder in der Schule funktioniert es nicht und da steht genau drin, was ich zu tun habe. Dann habe ich irgendwann festgestellt, so ein Quatsch. Man kann zwar versuchen, für bestimmte Situationen, für bestimmte Menschen so ein Schema zu erarbeiten, aber das ist überhaupt nicht anwendbar. Es funktioniert nicht. Man sagt, wir Christen sind nicht besser als andere, und das stimmt wirklich. Aber man sagt auch, wir Christen haben es besser als andere. Und das ist mir wieder so bewusst geworden, als ich dieses Thema bearbeitet habe. Es braucht keine neuen Bücher, weil wir haben doch das Buch der Bücher in der Hand. Da steht doch alles aufgeschrieben. Wie können wir als Christen mit dieser Situation umgehen? Wenn wir es jetzt mal aus der Bibel betrachten. Sind wir in der Endzeit und alles geht den Bach runter und wir müssen jetzt hoffen, dass wir morgen vielleicht entrückt werden? Sie glauben gar nicht, wie viele abstruse Vorstellungen es unter Christen da gibt. Ich kann nur immer wieder empfehlen, lesen Sie nicht Bücher über die Bibel, sondern lesen Sie die Bibel selbst. Da gibt es keine alternativen Fakten. Gott spricht in der Frage ganz klare Sätze. Um unser Thema weiter zu vertiefen, muss ich deswegen gleich mal mit einem Irrtum aufräumen. Sie kennen das. Gut gemeinte Ratschläge. Ich habe mal einen mitgebracht. Da kriege ich eine Karte, als ich krank war, da steht drauf, gute Besserung, krank ist nicht tot. Das kann ermutigen. Das kann tatsächlich ermutigen, dass man weiß, Junge, es könnte auch deutlich schlechter sein. Was aber, wenn ich Symptome habe, die ich nicht mehr aushalte? Dann kann so eine Karte recht frustrierend sein. Schwierig wird es dann, wenn solche trostmachenden oder mutspendenden Sprüche auch noch mit Bibeltexten unterlegt werden. Und einen von denen habe ich heute mitgebracht, weil der ist ganz wichtig für unser Thema. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Satz kennen. Gott gibt dir nur das als Last, was du auch tragen kannst. Kennen Sie den Spruch? Ich glaube, den kennt jeder. Das kann in turbulenten Zeiten echt helfen, weil es nochmal Kräfte mobilisiert und sagt, hey, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Aber was, wenn ich diese Grenze überschritten habe? Wenn ich es nicht mehr aushalte? Wenn ich es nicht mehr schaffe? Wenn die Symptome meiner Krankheit so schlimm sind? Und dann sagt mir jemand diesen Spruch. Bin ich dann ein Hypochonder? Ein Schwächling? Oder stimmt irgendwas mit meinem Glauben nicht? In solchen Fragen ist immer wichtig, mal zu schauen in der Bibel, was steht denn tatsächlich drin. Und dieser Spruch stammt aus 1. Korinther 10, Vers 13. Und den lese ich jetzt mal vor. Da steht nämlich Folgendes. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Da steht nichts von Lasten. Da steht nichts davon, dass wir nicht zu hohe Lasten bekommen. Da steht drin, dass die Versuchung uns nicht übertrifft. In Matthäus 16, Vers 18 steht dazu auch an Petrus, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Nein, Gott führt uns bewusst an unsere Grenzen und darüber hinaus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott führt uns an unsere Grenzen. Und wenn wir mal die Bibel, jetzt kommen wir wieder auf die Bibel zu sprechen, mal schauen, die ganzen biblischen Größen, wie ging es denen denn? Schauen wir uns als erstes mal Abraham an. Der Glaubensvater. In Genesis 12, Vers 1 steht, der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Leute, was für eine Grenzsituation. Der Abraham war stinkreich, lebte in einer riesigen Familie, hatte Viehherden ohne Ende, dem ging es richtig gut. Und dann hört er eine Stimme, die ihm sagt, lass alles stehen und liegen und geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Wenn wir heute Stimmen hören, werden wir zum Psychiater geschickt. Von ihm forderte man, alles stehen und liegen zu lassen. Grenzsituationen. David, der Nächste. David erlebte ganz exzessiv, wie Gott ihn an die Grenzen führte, im Kampf gegen Saul und seine Gefährten, und schließlich wendet sich sein eigener Sohn gegen ihn. Und die Psalmen sind voll von Bedrängnis, Not und Verzweiflung. Ich kann immer nur empfehlen, wenn es einem nicht gut geht, lesen Sie die Psalmen. Im Psalm 22 betet er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich, auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Kennen Sie diese Situationen? Selbst Christus, geboren als Mensch, wurde nicht verschont von Grenzen. Wir lesen in Matthäus 26, 39. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Christus wusste, was jetzt auf ihn zukommt. Die schlimmsten aller Todesqualen, was man sich vorstellen kann. Ausgepeitscht, gedemütigt, obwohl er unschuldig war. Er betet das dreimal. Ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und auch Paulus schreibt später, im 2. Korintherbrief, ab Vers 8, denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Paulus kann nicht mehr und Paulus will auch nicht mehr. Absolute Grenzsituation. Die gute Nachricht also für uns alle: wir sind in einer großen Gemeinschaft, wenn wir in Grenzsituationen bekommen. Das ist völlig normal und gewollt. Ich bringe jetzt nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich hier auf die Bühne komme, das ist eine Stufe, dann verändert das. Ich weiß nicht, wie es der Elke geht, wie es euch Musikern geht, wenn ihr hier oben steht. Das ist nicht so einfach. Da sitzen jetzt 60 bis 80 Leute hier und haben eine gewisse Erwartungshaltung. Das macht ein mulmiges Gefühl. Kann ich denn das rüberbringen, was ich rüberbringen will? Oder gehen die Leute heute Abend nach Hause und sagen so: Was war das heute Morgen für eine Predigt? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist eine winzige Bühne, aber mit diesen Banalitäten geht's los. Und ich weiß nicht, wo gerade Ihre Bühne ist. Es ist die familiäre Situation. Es ist das Berufsleben, was Sie enorm in Anspruch nimmt. Es ist das Studium, die Ausbildung, Beruf. Es ist das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. Die Frage, die sich natürlich als Nächstes stellt, ist: Warum, wenn Gott das möchte, warum setzt er uns solchen Krisensituationen aus? Man könnte jetzt einfach wieder sagen, die Welt ist eben böse, es geht nur darum, diese Welt zu überleben, irgendwie durchzuhalten, und dann kommt ja das Paradies und alles wird gut. Aber ist das das Ziel? Ist das der Sinn des Lebens, irgendwie hier zu überleben? Wäre es dann nicht ganz komisch und man würde Gott fragen: Sag mal, sind wir vielleicht nur ein Unterhaltungsprogramm für dich? Das kann es doch nicht sein. Und so ist auch die Antwort nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sohn oder eine Tochter und die kommt aus der Schule, sage jetzt mal Sie, kommt aus der Schule und sagt: Hey Mama, Papa, ich muss einen Aufsatz schreiben, ich kapiere das Thema überhaupt nicht, draußen ist so schönes Wetter, ich will raus. Was würden Sie als Eltern dann sagen? Sagen Sie dann: Hey Kleine, na klar, geh raus, vergiss den Aufsatz, alles nicht so wichtig, Hausaufgaben sind sowieso nicht so wichtig. Und als Krönung schreiben Sie dann dem Kind den Aufsatz auch noch. Würden Sie das tun? Also ich hoffe nicht, ich glaube auch nicht, dass Sie das machen würden. Aber warum machen Sie das nicht? Das wäre doch das Schönste für das Kind und Sie wollen ja das Beste für das Kind. Warum tun Sie das nicht? Sie tun es nicht, weil Sie wollen, dass das Kind vorbereitet ist für das Leben auf dieser Welt. Sie wollen, dass das Kind etwas lernt. Und das geht nicht immer einfach. Das geht nur über Krisensituationen. Und genauso ist es mit Gott. Gott will, dass wir mündige Menschen werden. überlebensfähig, dass wir etwas lernen, was ganz entscheidend ist in der Beziehung zu Gott, in dem Leben zusammen mit Gott, was wir später auch brauchen werden, wenn wir im Paradies mit Gott vereint sind. Und was ist das? Es ist das Vertrauen. Und deswegen enden die ganzen Abschnitte, die ich Ihnen gezeigt habe, auch nicht so, wie ich sie beendet habe, sondern es geht weiter. Schauen wir bei Paulus. Paulus schreibt dann weiter in dem Brief, wo er sagt, ich kann nicht mehr, es ging über meine Kraft. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet und errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Auch im Gebet von Jesus geht es nicht so weiter, sondern Christus betet weiter, doch nicht wie ich will, sondern wie du, Gott, wie du willst, so soll es geschehen. Was für ein Maß an Vertrauen. Und auch David verzweifelt nicht, sondern betet weiter im Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Welches Vertrauen. Und Abraham gehorchte Gott, verließ seinen Wohlstand, verließ seine Familie. Und in Römer 3, Vers 4, Vers 3 lesen wir, was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt oder vertraut. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Vielleicht lässt sich auch dadurch eine Bibelstelle verstehen, die zunächst mal sehr bizarr klingt. Im 1. Jakobusbrief 2 bis 4 steht, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude. Jetzt denkt man, hey, was kommt denn jetzt? Urlaub, Geschenke, Paradies. Nein, das steht da gar nicht. Sondern es steht, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewerbungsproben wird euer Glaube, euer Vertrauen fest und unerschütterlich. Ich denke, es wäre jetzt nun vermessen von mir, Ihnen zu wünschen, ich wünsche Ihnen jetzt allen ordentliche Krisen, leben Sie eine Krise, in der Sie gerade vielleicht leben, so richtig aus, weil dadurch werden Sie gestärkt. Das ist Quatsch, das wäre auch vermessen. Aber gemeint ist, und Paulus würde es vielleicht heute anders formulieren, haben Sie keine Angst vor und in Krisen, denn Sie werden durch die Krise gestärkt, wenn Sie sich ganz Gott anvertrauen. Oder wie Luther einst sagte, in Worms, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Dazu möchte ich Sie heute Morgen ermutigen. Und wenn wir unser Vertrauen stärken, dann gibt es so viele Zusagen, die Gott uns mitgibt. Und die möchte ich jetzt einige mal nennen. Bei allen Turbulenzen, die wir gerade erleben, persönlichen Turbulenzen, Turbulenzen in unserem Umfeld, gibt es eine Konstante. Und das ist Gott selbst. Wenn wir doch glauben, dass Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist von Anbeginn der Schöpfung da waren und bis zum Ende des Universums und darüber hinaus existieren werden. In Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott und Christus verändern sich nicht. Und Gott liebt dich. Gott liebt sie. Vielleicht fragen sie sich immer noch, liebt mich Gott wirklich? Ich habe nicht das Gefühl gerade, dass Gott mich liebt. Dann kann ich nur lesen aus Römer 8, die Verse 38, 39. Schreibt Paulus, und ich bin gewiss, und Paulus schreibt hier nicht, ich glaube oder ich denke. Nein, er schreibt, ich weiß es, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in Römer 8, Vers 31 ist mein Lieblingsvers, einer meiner Lieblingsverse steht, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ich finde das einen wunderbaren Vers. wenn Gott für uns ist und da oben steht, dass Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich brauche keine Angst haben. Hier nicht auf meiner Minibühne, Sie nicht und wir alle nicht vor Digitalisierung, vor Krankheiten, vor Problemen im Studium, im Beruf, in der Ausbildung. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Ist das nicht wunderbar? Und Gott will, dass du lebst. Und er will, dass du lebst, nicht im Leid. In Johannes 14, Vers 19 steht, es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und in 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Gott verspricht uns Frieden, Frieden in ihm. In Johannes 16, Vers 33 steht, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Christus hat die Ängste, die er in der Welt hatte, überwunden und mit ihm können wir das auch. Vertrauen heißt, auch im Vertrauen zu beten. Und ich glaube, das ist ein sehr anspruchsvoller Vers hier, der hier steht in Markus 11, 24. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Ich glaube, das ist ein Satz, da könnte man mehrere Predigten dazu schreiben, der nicht ganz einfach ist. Aber es ist ein Satz, der in der Bibel steht, der wahr ist. Ich möchte zusammenfassen. Ändert sich die Welt immer schneller und schneller? Ja, es tut sie. Vernetzung, exponentielles Wachstum des Wissens sind einige der Treiber dafür. Wird es für uns immer komplexer, immer undurchschaubarer in der Welt? Jep, auch das ist so. Wir leben in einer Welt der Unbeständigkeit, der Unsicherheit, der Komplexität und Mehrdeutigkeiten. Dazu kommen weitere Faktoren, die es uns schwierig machen, unser Leben immer im Griff zu haben. Familiäre Situationen, wachsende Anforderungen in der Schule, Ausbildung, Beruf, gesundheitliche Probleme bis hin zu den Auswirkungen des Älterwerdens. All das führt jeden von uns in Situationen, die wir nicht mehr im Griff haben. Und der erste Schritt ist, das zu erkennen. Wie heißt es bei der Feuerwehr? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ganz wichtig. Muss uns das Angst machen? Nein, Gott hat seine Geschichte mit uns längst geschrieben. Auch wenn sich um uns herum alles ändert. Gott ist eine Konstante. Sie ändert sich nicht. Seit Anbeginn der Schöpfung bis zu ihrem Ende. Gott bringt uns bewusst an unsere persönlichen Grenzen. Und darüber hinaus. Und das tut er nicht, um uns zu demütigen. Nein, er tut es, um uns zu erziehen. Gott will uns lehren, zu mündigen und überlebensfähigen Bürgern seines Reichs zu werden. Grenzen kommen ist also keine Besonderheiten, sondern es ist ein Muss für unser persönliches Wachstum. Und alle Größen der Bibel kamen in persönliche Grenzen. Und was sollen wir aus Krisen lernen? Gott vertrauen. Es reduziert sich alles auf das Thema Gott vertrauen. Und die biblischen Größen zeichneten sich genau dadurch aus. Sie kamen nicht mit Überlebensszenarien, mit Überlebensstrategien, mit Schemata. Das hatten sie alles auch nicht, sondern sie legten alles vor Gott nieder und sagten zu ihm, du musst mich retten. Lassen Sie mich mit ein paar Sätzen von Karl Barth enden. Karl Barth war ein Theologe, erlebte zwei Weltkriege, war sehr eng verbunden mit Dietrich Bonhoeffer und musste miterleben, wie Dietrich Bonhoeffer durch die Nazis hingerichtet wurde. 1968, vor 52, 51 Jahren, schrieb er vor seinem Tod. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Amen.